Noch gut 2 Wochen, dann wird in Sachsen und Thüringen gewählt. So viel scheint sicher. Wenn die Wahllokale am 1. September schließen, gibt es in der Politik der beiden Freistaaten ein regelrechtes Beben. Erstmals könnte die SPD, also die Partei, die den Kanzler stellt, aus Landtagen fliegen. Grüne, FDP sowieso. Und erstmals dürfte die AfD als stärkste Kraft einer Altparteienkoalition von CDU bis BSW gegenüberstehen. Bündnissen, deren einziges Ziel es ist, die Macht des Establishments noch irgendwie aufrecht zu erhalten. Herzlich willkommen zu Wahlbeben Ost. Heute will ich mich mit den 2 Landesvorsitzenden jener AfD, die künftig solch einem Block gegenüberstehen könnten, unterhalten. Jörg Urban aus Sachsen und Stefan Möller aus Thüringen. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Hallo.
Zu Jahresbeginn schienen eine oder mehrere AfD-Regierungen denkbar. Und jetzt im Moment, laut Umfragen, eher nicht. Glauben Sie noch an einen blauen Ministerpräsidenten? Und welches Angebot machen Sie im Gegenzug Ihren künftigen Koalitionspartnern?
Herr Urban? Wir lassen uns von den Umfragen nicht verrückt machen. Wir wissen, dass wir ein ganz, ganz starkes Ergebnis brauchen, damit wir regieren können. Wir brauchen dazu auch tatsächlich das, was Sie eingangs schon beschrieben haben, eine Situation, wo SPD und Grüne aus dem Sächsischen Landtag verschwinden. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Die Umfragewerte sind ja sehr niedrig für die Parteien. Und dann schaffen wir es entweder alleine oder wir schaffen es nicht alleine. Und Angebote zum heutigen Zeitpunkt mache ich keiner anderen Partei, weil die Parteien ja auch alle dezidiert gegen uns Wahlkampf machen. Und selbst Frau Wagenknecht hat sich ja im Prinzip schon angeboten als Machtrettungsvariante für die CDU. Deswegen gibt es jetzt keine Angebote. Prinzipiell bin ich bereit, mit jedem Landtagsabgeordneten zu sprechen, egal aus welcher Partei, der gemeinsam mit uns was Gutes für Sachsen tun will.
Ja, wir sehen das in Thüringen nicht wesentlich anders. Ne? Also natürlich kommen auch wir nicht an den Realitäten vorbei. Wir segeln mit dem Wind, den wir haben. Ne? Und man darf dabei aber nicht aus dem Blick verlieren, dass wir momentan in einer hochdynamischen politischen Gesamtlage sind, sowohl was Sachsen angeht, als auch was Thüringen angeht, mit BSW, einer Neugründung, die sehr, sehr viel Zuspruch hat. Ja? Wo aber auch keiner so richtig weiß, wer kommt denn da in den Landtag? Ne? Was entwickelt das für gruppendynamische Prozesse, wenn so eine Partei beispielsweise dann sofort, wie das ja vorgesehen ist, die CDU-Regierung hier in Sachsen stützt, beziehungsweise in Thüringen dann eben eine neue ermöglicht? Ja? Da werden Prozesse mit der Zeit in Erscheinung treten, die durchaus auch eine ganze Menge Chancen für uns, für die AfD bieten. Erstens unsere Programmatik durchzusetzen, denn das ist ja das eigentlich Wichtige, warum wir gewählt werden. Wir werden ja nicht gewählt, um zu regieren, wir werden gewählt, um das Land zu verändern. Ja, und zwar zum Positiven. Und ich denke aber auch, sollte zum Beispiel so eine Allparteienkoalition, die gegen die AfD als Sieger gebildet wird, sollte die in die Brüche gehen, dann ergibt sich möglicherweise innerhalb der Wahlperiode durchaus auch eine erneute Chance. Mhm. Und die sehe ich nach wie vor. Je stärker wir sind, umso höher ist die Chance.
Gibt es etwas, das wir auch bei anderen rechten Parteien in Europa zum Beispiel schon wiederholt gesehen haben, auch in den ostdeutschen Bundesländern, also eine Art gläserne Decke von etwa 30%, die auch die AfD vielleicht punktuell, aber strukturell nicht durchstoßen kann?
Glaube ich nicht.
Ich auch nicht.
Also ich fange mal an, ich kann mich erinnern, vor 6, 7 Jahren wurden uns Höchstwerte prognostiziert. Die lagen, meine ich, so im Bereich 18%, 20%. Dann wuchs das weiter an Richtung 30%, wo man dann sagte, mehr geht aber nicht.
Ist ja noch schlimmer. Als in den ersten 5 Jahren wurde immer gesagt, das ist ein Phänomen, das verschwindet wieder.
Genau. Na, und ich kann mich auch noch gut erinnern, es gab einige Auguren, die gesagt hatten, 10%, das ist die Schallmauer, mehr geht nicht. Mhm. Und die Erfahrung zeigt aber, durch das Ansammeln von Krisen und die Unfähigkeit der Politik, der etablierten Politik, diese Krisen zu lösen und weitere hinzukommende eben nicht zu verhindern, wächst das Potenzial der AfD-Wähler stetig an, insbesondere hier im Osten, wo es diese traditionellen Parteibindungen über Jahrzehnte in Familien eben nicht gibt. Ja. Und das ist die große Chance, warum ich auch sage, dieses Land, das wird nicht in Berlin verändert, das wird im Osten verändert, in Sachsen, Thüringen oder in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt.
Wir haben ja, also alleine, wenn ich in die ländlichen Regionen schaue, ist das mit der Scham auch natürlich gar nicht da. Also wir haben Regionen, wo wir 40, sogar manche Gemeinden bis 50% der Menschen für unser Programm gewinnen können. Also insofern, dort sind wir schon lange weit über dieser Schallmauer. Und das liegt, wir wissen natürlich, woran es liegt. Es liegt daran, dass die ganzen Problemlagen, die jetzt auch auf Bundesebene zum Teil geschaffen worden sind, in den ländlichen Regionen viel eher durchschlagen als in den Großstädten. Und da die Altparteien, vor allen Dingen auch die CDU, nicht mal ansatzweise in der Lage ist, dort wirklich eine Politikänderung herbeizuführen, werden die Probleme immer größer. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in den Großstädten die Menschen sagen, die CDU ist keine Lösung mehr und die anderen sowieso nicht. Aber man vergisst ja immer, die CDU ist ja nicht die konservative Partei, sondern es ist die Partei, die die ganzen richtungsweisenden planwirtschaftlichen Fehlentscheidungen auf den Weg gebracht hat. Egal, ob es das Verbrennerverbot ist oder ob es die CO2-Bepreisung ist. Das ist alles CDU-Entscheidung gewesen, durch die Bank. Und das kommt mehr und mehr bei den Menschen an. Es gibt keine Lösung, die CDU bringt keine Lösung und der Druck wird aber immer größer auf die Menschen. Deswegen denke ich mal, das kann eigentlich nur nach oben gehen. Ob es jetzt schon reicht für eine Regierungsbeteiligung, das werden wir sehen nach der Wahl. Aber ansonsten ist die AfD die einzige Partei, die real für eine Veränderung in diesem Land steht.
Und ich würde noch ergänzen, ich finde, man merkt ja diesen Potenzialanstieg auch deutlich an der Zusammensetzung des Publikums in Bürgerdialogen oder beispielsweise auch, wer zum Stand kommt, ja, oder eben zu unseren Sommerfesten jetzt im Rahmen des Wahlkampfs. Wir hatten früher vor allem viel älteres Publikum. Das hat sich ziemlich stark gewandelt, auch sehr männliches Publikum früher, ja. Und mittlerweile, gerade im letzten Jahr enorm aufgefallen, wir haben also extrem viel Interesse, was von Frauen beispielsweise gegenüber unserer Partei und unseren Positionen, kommen sehr viele Frauen bei uns zu den Ständen und auch zu den Bürgerdialogen. Und was jetzt in den letzten Monaten besonders auffällig ist, das ist die Jugend. Genau. Ganz viele junge Frauen, junge Männer, ja, Schüler, ja, die, wo ich jetzt früher gesagt hätte, die sind eigentlich unpolitisch üblicherweise, ja, aber die kommen und interessieren sich wirklich sehr. Ja. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, muss ich sagen, die mir auch Hoffnung macht.
Was glauben Sie, was ist denn im Osten jetzt wahlentscheidend? Also wofür eine Partei steht oder dass sie einfach eben nur nicht Teil des westdeutschen Establishments ist? Was würden Sie sagen?
Beides. Mhm. Na, weil, wenn Sie das Letztere ansprechen, natürlich hat das westdeutsch geprägte Establishment sämtliche Glaubwürdigkeit verloren bei einem Großteil der Bevölkerung und wird es auch so schnell nicht zurückgewinnen. Und das ist natürlich ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Ne? Dazu kommt, dass wir auch als authentische politische Kraft wahrgenommen werden. Wir versprechen nicht irgendwas, was stromlinienförmig gut durchgeht, sondern wir sprechen das an, wofür wir stehen, egal wie weh uns das tut. Na, ich meine, wir kriegen ja haufenweise Trash auch dafür, was wir sagen. Und wir sagen es trotzdem, weil es gesagt werden muss. Und ich glaube, das nehmen Menschen wahr. Wenn die merken, wer in der Opposition schon sein Hälschen riskiert, ja, der tut es dann möglicherweise auch in der Regierung. Ja. Also das Zutrauen, dass das in der Regierung dann auch gehalten wird, ist, glaube ich, dadurch auch ein Stück weit größer. Ja.
Vielleicht, für mich sind es zwei Aspekte, die jetzt in der Wahl eine große Rolle spielen. Das merkt man ja auch bei den vielen Veranstaltungen, die wir machen, wo nach Fragen die Leute, was interessiert die wirklich? Das eine ist tatsächlich die Frage Krieg und Frieden. Also was wird aus diesem Ukraine-Konflikt und der deutschen Beteiligung? Das ist sehr erstaunlich, weil das eigentlich überhaupt kein Landtagsthema ist. Und trotzdem ist das Thema, wo die Leute die meisten Fragen stellen, wo die auch Antworten haben, eben auch jetzt von uns im Wahlkampf. Das wird einfach eingefordert, weil die Leute einfach sich Sorgen machen, inwieweit unser Land hier Kriegspartei wird, die eigenen Söhne vielleicht irgendwann an die Front müssen. Das bewegt die Leute tatsächlich. Und das Zweite ist die Frage politische Veränderung. Also das ist die Sehnsucht danach, dass hier endlich wieder Politik gemacht wird im Interesse der Menschen. Wir haben alle das Gefühl, dass die Politik über ihre Köpfe hinweg irgendwelche komischen Entscheidungen trifft, die mit ihnen persönlich gar nichts zu tun haben. Ne? Also die Migration, warum müssen wir jetzt Leute aus Nigeria einfliegen, das versteht kein Mensch. Und mit einer Klimarettung ähnlich, ne? Das ist mittlerweile auch diskreditiert. Also der Wunsch nach Veränderung ist das zweite große Thema. Und dort sind wir eigentlich das einzige Angebot, aber wir haben ja mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt ein konkurrierendes Angebot, was auch diesen Wunsch, sage ich mal, nach Veränderung bedient. Die Leute wollen eine Veränderung. Die sagen, so wie die Politik die letzten Jahre gelaufen ist, es hat nur geschadet, mein Leben ist immer schlechter geworden. Ich will eine Trendwende haben. Und diese Trendwende traut man den Altparteien einfach nicht mehr zu.
Ja, weil die auch selbst sagen teilweise, dass es keine Lösung gibt. Ne? Also wenn man beispielsweise anspricht, Abschiebungshindernisse zu beseitigen, dann kriegt man von SPD, Grün und auch von der CDU haufenweise Aspekte serviert, warum das angeblich nicht geht, ne? Welche Abschiebungshindernisse denn real bestehen. Komischerweise kriegen es alle Staaten um uns herum hin. Und ich denke, das ist eben auch so ein Punkt, wo man sagt, da traut man eben in diesem wichtigen Thema der AfD natürlich deutlich mehr zu, weil sie eben nicht die Ausreden sucht, sondern die Chancen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Schauen wir mal so auf die ganzen AfD-Kampagnen, die es so gab in der letzten Zeit, also Potsdam, Krah. Was meinen Sie, zielt das primär zur Abschreckung potenzieller Wähler ab? Also zielt das eher darauf ab oder soll das eher für innerparteilichen Tumult sorgen? Also von sozusagen die AfD von innen schwächen. Und es gab ja dann auch, vielleicht können wir das auch nochmal schnell erwähnen, es gab ja dann zuletzt diese Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen das AfD-Wahlprogramm in Thüringen. Und vielleicht können Sie auch noch was dazu sagen.
Ja, da ging es tatsächlich um ein Gedicht, was wir in das Programm vorne mit aufgenommen haben. Und wo sich eigentlich auch niemand in der Funktionsebene damit ernsthaft beschäftigt hat. Wir haben das Gedicht gesehen, haben gesagt, oh, das klingt aber schön, sehr romantisch und spricht das Herz an. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir es mit rein. Und dann kam die Strafanzeige vom grünen Landeschef, dem Herrn Stengele, der auch Minister ist in der Landesregierung, wegen Volksverhetzung gegen Björn Höcke und mich. Wo ich sage, naja, gut, also strafrechtlich ist es so offensichtlich keine Straftat. Ja. Hier geht es also darum, dass jemand, der einer 3%-Partei in den Umfragen aktuell vorsteht, um Biegen und Brechen eben Aufmerksamkeit generieren möchte. Ne. Und ich glaube nicht mal, dass er selbst daran denkt, dass er damit der AfD Thüringen oder der AfD insgesamt irgendeinen Schaden auslösen kann. Da waren andere Kampagnen durchaus geeigneter. Ne? Die Lügenkampagne am Anfang des Jahres zu dem Potsdamer Treffen beispielsweise, was jetzt natürlich auch entsprechend nach hinten losgeht, weil die entsprechende Aufklärung erfolgt ist. Aber das zielte natürlich darauf ab, in diesem Bereich potenzieller Wähler, die noch nicht gefestigt sind, ein Stück weit eben auch Wähler wieder zurückzugewinnen ins etablierte Lager. Ne? Das ist sicherlich ganz klar auch ein Zweck dieser ganzen Geschichte gewesen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, da es der etablierten Politik nicht gelingt, die AfD inhaltlich zu stellen, ja, geht man ja mittlerweile so weit, dass man auch über ein Parteiverbot nachdenkt. Und so ein Parteiverbot, das geht nicht von heute auf morgen, sowas muss vorbereitet werden, auch stimmungsmäßig vorbereitet werden. Und wie so ein Straßenschläger, der sich vorher hochputscht, mit dem er aggressive Worte brüllt, ja, so wird eben auch eine entsprechende Kampagne von den Protagonisten eines Parteiverbots gegen die AfD gefahren, öffentlichkeitsmäßig, um die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten. Und da zählt das auch ein Stück weit mit rein.
Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf so Einzelpersonen wie Krah. Ich meine, da gibt es eine große Kampagne halt speziell jetzt gegen ihn. Also was ist Ihre Meinung, wie soll man da innerparteilich damit umgehen mit solchen Angriffen? Eine Partei muss ja auch gestärkt nach außen auftreten und man muss sich auch als Wähler sicher sein, dass, sage ich mal, solche Figuren jetzt nicht der Partei irgendwie schaden oder so. Also mal abgesehen davon, dass es ja natürlich immer erstmal eine Anklage gibt und so weiter. Also das ist ja alles viel kompliziert, aber die Schlagzeilen sind da. Die Leute, hören diese negativen Informationen, zum Beispiel eben über einzelne Personen und glauben daran. Wie geht man denn jetzt innerparteilich am besten damit um?
Also innerparteilich ist immer das Beste, dass man, wenn man angegriffen wird, dass man die Reihen schließt und geschlossen nach außen auftritt. Die Kampagnen jetzt im Europawahlkampf, Maximilian Krah und Peter Büstron, Das waren ja tatsächlich Kampagnen. Bis heute sind die Vorwürfe nicht belegt. Also es ging tatsächlich darum, ein schlechtes Bild zu malen, russische Agenten, um dort Wähler abzuhalten. Und ich glaube, das ist auch der Hauptzweck dieser Kampagnen gewesen, einfach Wähler abzuschrecken. Die AfD ist eine käufliche Partei, die sind hier die Agenten Putins und so weiter. Und das verfängt bei manchen Wählern, gerade in den alten Bundesländern, die ohnehin skeptischer gegenüber Russland sind als wir hier im Osten. Und der andere Effekt, sage ich mal, ich glaube, das ist gar nicht so beabsichtigt gewesen, dass wir dort innerparteilich dann eine gewisse Diskussion darum hatten, wie man jetzt damit umgeht, weil andere Parteien machen das souveräner. Also man unterstützt die eigenen Leute so lange, bis ein strafbares Verhalten wirklich nachgewiesen ist. Wir haben da eine Weile gebraucht, um uns dort, sage ich mal, zu sortieren. Und am Ende gab es ja die Einigung zwischen Herrn Krah und dem Bundesvorstand, dass man gemeinsam entschieden hat, ihn aus dem Wahlkampf rauszunehmen. Aber alleine diese Zeit der Unsicherheit ist, glaube ich, für eine Außenwirkung nicht gut. Man muss da können wir auch tatsächlich von Parteien, die länger am Start sind, was lernen. In dem Moment, wo man angegriffen wird, hält man zusammen. Und erst wenn der Angriff sich als berechtigt erweist, wenn wirklich irgendwo was Relevantes nachweisbar ist, dann kann man Konsequenzen ziehen. Aber man sollte niemals voreilig, sage ich mal, jetzt glauben, wir müssen schnell reagieren, bloß weil ja irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen.
Da kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Ne? In politischer Hinsicht muss man Angriffen möglichst geschlossen entgegentreten. Ja, es gibt natürlich auch bei jeder Partei irgendwo eine Grenzziehung, was geht und was nicht geht. Die gibt es auch bei der AfD, aber die habe ich bisher nicht erreicht gesehen.
Also es ist ja nicht so, wir machen ja durchaus Parteiordnungsverfahren innerhalb der Partei. Wir schließen auch manchmal Menschen aus der Partei. Also es ist nicht so, dass wir innerparteilich sozusagen dann eben den Dingen auch nicht nachgehen. Denn wenn jemand der Partei schadet, muss er eine Strafe bekommen oder ausgeschlossen werden. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, reagiere ich voreilig bei unbewiesenen Vorhaltungen, die von außen kommen, also die, sage ich mal, vom politischen Gegner kommen. Und dort, glaube ich, müssen wir noch gelassener werden, was sowas angeht, dass wir in Zukunft einfach sagen, ja, ihr behauptet viel, das Spiel kennen wir, legt die Beweise auf den Tisch, dann reden wir weiter.
Aber da merkt man eben auch, ne, dass die AfD mittlerweile, weiß nicht, sind fast 50.000 Mitglieder, glaube ich, mittlerweile, ne? Da hat man eben auch es ist mittlerweile Volksparteicharakter und da hat man eben keinen monolithischen Block. Ne? Und sowas wirkt natürlich immer auch innerhalb einer Partei. Das kann man einfach nicht verhindern. Das muss man dann klug moderieren. Da sind die Führungskräfte natürlich gefragt, wir sind gefragt, der Bundesvorstand ist gefragt. Und da kann man sicherlich auch seine Lehren ziehen aus den letzten Fällen, die wir da hatten. Da haben wir sicherlich auch nicht um jeden Punkt optimal reagiert. Ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, also manche Ostdeutsche vergleichen ja jetzt diese gegenwärtige Situation mit der Spätphase der DDR, sozusagen ein Establishment, damals die SED, welches eben keine Antwort auf die Probleme der Realität hatte und ja diese einfach irgendwie auch ausblendete, mehr oder weniger. Und ja, würden Sie diesem Vergleich zustimmen?
Ja, Vergleich hinken ja immer, ne? aber natürlich gibt es in verschiedenen Aspekten Parallelitäten. Ne? Also ich erinnere mich, ich war ja, zur Wendezeit war ich 14, ne? Aber ich kann mich erinnern, so 2-3 Jahre vorher, da saßen wir, was weiß ich, bei den Großeltern sonntags am Kaffeetisch, ja, und dann unterhielten sich die Erwachsenen und sagten, so kann es nicht weitergehen. Und ich meine, dasselbe hörst du heute. So kann es nicht mehr lange weitergehen. Ob das jetzt noch 3 Jahre weitergeht, ob es 10 Jahre weitergeht oder ob es in einem halben Jahr vorbei ist, das weiß kein Mensch. Ja, weil da die Dynamik entwickelt sich ja völlig unvorhersehbar teilweise. Ne? Aber das ist eine Parallele, sage ich mal, auch die Aggressivität, mit der man allgemein vorhandene Stimmung in der Bevölkerung versucht, repressiv entgegenzuwirken. Ja? Also Beschränkung der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien beispielsweise, die Aussage von Mario Vogt von der CDU, also Spitzenkandidat von der CDU in Thüringen, dass man den Zugang zu den sozialen Medien, dass es da verwirkbare Lizenzen geben soll. Und wer als Gefährder gilt, soll das eben nicht, soll nicht im sozialen Medien dazwischenfunken dürfen. Das sind extrem repressive Ansätze, die waren so vor 5 Jahren noch nicht vorstellbar. Und daran merkt man eine gewisse Zuspitzung, wo ich sage, ja, diese Situation, da sehe ich gewisse Parallelitäten. Aber natürlich, man wird heute nicht wie in der DDR, wenn irgendwas passiert, kommt nicht auf EW50, wird aufgeladen und fährt irgendwo in den Knast. Ja, da gibt es schon noch Unterschiede. Auf der anderen Seite, wer hätte sich vor 2 Monaten gedacht, dass die hier mal ein Presseorgan verbieten? Ja, und dann auch noch mit dem Vereinsrecht.
Ja, also mit den Verhaftungen, da gebe ich dir recht, das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber es gibt ja schon Einzelfälle. Also ich sage das mal so, wir haben den Herrn Ballweg, der ewig im Gefängnis saß, ohne eine richtige Anklageerhebung, ja, weil er eben sozusagen als Kopf der Oppositionsbewegung, der Basisbewegung damals gestört hat, sage ich mal. Am Ende der Vorwurf damit irgendwie, dass er da finanztechnisch Dinge nicht deklariert hat, das ist ja alles kein Grund, jemanden so lange ins Gefängnis zu stecken. Also die Leute erinnern sich schon an sowas. Also dass Menschen, die nicht passen, die regierungskritisch sind, dann eben auch mal eine Weile verschwinden. Mhm. Oder wir haben ja die eine Ärztin aus Sachsen, die jetzt angeblich vielen Leuten Masken verschrieben hat, weil sie gesagt haben, ich habe Maskenatteste verschrieben hat, weil sie angeblich mit der Maske nicht klarkommen. Kann ja alles sein, aber die sitzt im Gefängnis, in U-Haft, seit Ewigkeiten, wo jeder auch sagt, warum. Also man kann ja so einen Vorwurf klären, aber warum muss sich jemand so lange einsperren? Also diesen Eindruck, dass hier tatsächlich einzelne Personen verhaftet werden, um repressiv zu sein, um andere abzuschrecken, der ist schon da und den kann man auch nicht aus der Welt räumen, weil es sind immer genau die Leute, die sich tatsächlich kritisch gegenüber den Anordnungen, sage ich mal, der Regierung verhalten, die dann am Ende im Gefängnis landen. Ja, es ist nicht die Dimension vom Stasi-Knast, das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen, aber es gibt eben diese Einzelfälle und auch dort erinnern sich Leute.
Ja, also das ist vor allem dann natürlich offensichtlich, also wenn man sich diese Meinungsdelikte anschaut oder eben diese Corona-Geschichten anschaut, ne, wenn man es vergleicht mit klassischen schweren Gewalttaten, Vergewaltigung, Massenvergewaltigung von Banden, was da teilweise für absurd niedrige Strafen auf Bewährungsebene ausgeurteilt werden, dann fällt es einem tatsächlich auf. Und klar, da ziehen die Leute dann natürlich durchaus einen Vergleich.
Ja, erstmal die Einschränkung der Meinungsfreiheit sozusagen als Vorbote schon mal. Ich glaube, das ist das, was die Leute zuerst erkennen, also was einen auch unmittelbar betrifft. Und ja, klar, es gibt natürlich Unterschiede und die SED, man könnte sagen, war so Ende der 80er ideologisch entkernt, desillusioniert. Und für die heutige Grünen sozusagen und globalistische Funktionselite gilt das aber nicht.
Doch, klar.
Ist das so?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also die laufen ja mittlerweile auch völlig heiß, ja, also in argumentativer Hinsicht. Ne? Also ich meine, allein die Blöße, die sie sich jetzt gegeben haben im Zuge dieser ganzen Genderdebatte bei Olympia, Frauen verprügeln zu lassen durch einen Mann, ja, und das als menschlichen Fortschritt darzustellen, daran merkt man doch, dass Leute völlig heiß gelaufen sind, argumentativ und nicht mehr weiter wissen. Ne? Die halten im Grunde genommen an einem Kurs fest, der nicht nur niemanden überzeugt, sondern sogar Leute abschreckt, Menschen abschreckt. Ja. Sie können keinen mehr gewinnen. Und da gibt es durchaus auch Parallelen.
Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Klimarettung eingehen, ich meine, es sind jetzt über viele Jahre hindurch ganze Schulklassen darauf getrimmt worden. Man hat diese große Klimabewegung aufgezogen und so. Ich meine, ich glaube, die junge Generation ist da schon noch sehr davon überzeugt.
Ich glaube aber trotzdem, dass es für viele Menschen gerade in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren klar geworden ist, dass es einem nichts nützt, wenn man immer nur, sag ich mal, das Ende der Welt in 100 Jahren thematisiert, aber nicht weiß, wie man am Ende des Monats mit dem Geld klarkommen soll. Ja, und das ist nun mal eine Debatte, die gerade hier in Deutschland und gerade auch in Ostdeutschland eine große Rolle spielt. Viele Menschen können sich einfach nicht mehr das normale Leben leisten, was sie gewohnt waren. Mhm. Ja.
Also beim Klimaschutz ist halt ein bisschen das Problem, dass wir dort über Auswirkungen reden, die in 100 Jahren stattfinden. Insofern dort ist keine Überprüfbarkeit da und deswegen ist es nicht ganz so einfach, das zu demontieren, weil ne, es ist ja mit großer Mediengewalt und Staatsmacht bis in die Lehrbücher hinein, in die Köpfe reingetragen worden. Dort haben wir eher die Situation, dass auf der einen Seite die Menschen einfach merken, sie haben wirklich heutige, aktuelle Probleme, mit denen sie kämpfen müssen, ne? Und was in 100 Jahren ist, ist mir egal. Also eher so eine Haltung, sagt, ich muss heute klarkommen. Ne? Für mich ist es wichtiger, komme ich abends über den Bahnhof, ohne dass ich angepöbelt werde. Oder wird die Welt in 100 Jahren 3 Grad wärmer? Das ist dann einfach als Problem nebensächlich. Und das Zweite ist, ich erwarte eher, dass die Diskussion, die beginnt ja auch schon aus der Wirtschaft herauskommt, dass dort die Kritik an dieser Klimaschutzpolitik kommt, weil die Wirtschaft natürlich darunter schwer zu leiden hat, inzwischen die Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland verliert. Ne? Und dort wird es dann die Diskussion geben, die beginnt schon, dass man sagt, das geht so in der Form nicht weiter, wie wir hier Klimaschutz machen. Also auch das demontiert sich und die Grünen haben nur gerade Pech, die haben diese Ideologie in die Welt gesetzt. Die meisten Dinge, die davon umgesetzt wurden, hat die CDU gemacht, aber der große Prügelknabe sind jetzt natürlich die Grünen. die verlieren ja auch massiv, weil eben gerade aus, nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Wirtschaft eben eine massive Kritik kommt an dieser Klimahysterie. Aber wie gesagt, bei den jungen Leuten, da sehe ich eher, die sagen, wir haben aktuelle Probleme. Der Unterricht fällt aus. Ich kann nicht ordentlich lernen in der Schule. Ich habe auf der Straße Probleme mit Migranten, die mich belästigen oder wo ich mich prügeln muss und so. Das sind für die handfeste Probleme, wo die Politik keine Lösung anbietet. Und was da in 100 Jahren mit dem Wetter ist, das ist dann einfach wirklich nebensächlich.
Wobei ich einschränken würde, dass also auch bei dem klassischen AfD-Publikum, was wir haben, der Nachhaltigkeitsgedanke natürlich schon eine erhebliche Rolle spielt. Denen geht es nicht nach dem Motto, nach uns die Sinnflut, sondern die sehen natürlich auch, die haben mittlerweile natürlich auch einen globalen Blick, die sehen, wie beispielsweise mit Müll umgegangen wird in anderen Regionen der Erde, sehen, wie das alles im Meer landet, ja, sehen, was da teilweise verbrannt und verheizt wird, ja. Und die sagen sich halt, okay, das, was mir die Grünen und was mir die Etablierten hier präsentieren, das ist doch in sich kein schlüssiges Konzept. Wir sparen uns hier zu Tode an CO2, ja, und alles das, was wir einsparen in einem Jahr, würde in einem Vierteljahr, in 14 Tagen in Asien wieder rausgeblasen zusätzlich. Ne? Und daran krankt doch auch das Verständnis für diese Art von Politik.
Also gerade beim Umweltschutz sind wir ja Weltspitze. Ne? Also ja. Das ist ja das wissen die Leute auch.
Ja. Ich meine, und ich finde, das gehört zur Identität bei uns auch.
Natürlich, ja. Ne? Naja, aber das ist, wie gesagt, mit dem Klima, das ist ein bisschen tricky, weil, wie gesagt, Prognosen für das, was in 100 Jahren passieren wird, die kann man schwer widerlegen. Aber wie gesagt, es bricht sich ja an der Realität.
Ja, vor allem, wenn man auch schaut, wie da argumentiert wird. Die Wissenschaft hat behauptet. Ja, ich meine, wenn man mal genau reinschaut, merkt man eben, es gibt genügend Wissenschaftler, die man zitieren kann für gegenläufige Ansichten. Und daran merkt man ja, dass die ganze Debatte per se unwissenschaftlich ist.
Ne? Wenn man staatlich gelenkt. Also ich meine, wenn ich für die Produktion von wissenschaftlichen Narrativen, die den menschengemachten Klimawandel bestätigen, immer Fördergelder kriege, finde ich natürlich immer mehr Wissenschaftler, die bereit sind, dort eben die Ergebnisse vorzulegen, weil sie natürlich damit ihre Existenz sichern. Und dann kommt noch dazu, eben es ist medial gewollt. Die Medien berichten natürlich nur über den Teil der Wissenschaft, der genau dieses Narrativ bedient. Und die vielen anderen mit wenig Fördergeld, die eine andere Meinung vertreten, die kommen eben einfach medial auch nicht vor. Ja. Und dann entsteht so ein Eindruck.
Ja, das große Thema bei der AfD ist ja sowieso eher Migrationspolitik und die Fakten, sage ich mal, die wir seit 2015 erleben, sind ja eigentlich nicht mehr zu revidieren. Also mittlerweile steigen ja auch schon andere Parteien darauf ein, auf das Problem, dass man sozusagen mit dieser ganzen Migrationskrise irgendwie umgehen muss. Also Thema Abschiebung und so weiter. Das ist jetzt auch nicht ein Thema, das jetzt nur noch der AfD gehört, könnte man sagen, oder?
Tja, aber wir haben Glaubhaftigkeitsmonopol im Vergleich zu den anderen. Denn die anderen erzählen ja immer nur vor den Wahlen das, was die AfD erzählt, aber machen dann 5 Jahre lang wieder den alten Stiefel. Ne? Und ich meine, mittlerweile haben es die Menschen halt durchschaut zu einem großen Teil. Und das ist, glaube ich, das, wo sich auch dann die Sphären trennen.
Ja, das wäre dann quasi ein neues Wahlversprechen. Also man könnte ja sagen, okay, die Fakten sehen wir jetzt, die Ergebnisse. Und jetzt sagen halt eben diese Altparteien, okay, jetzt werden wir reagieren, weil das ist ja nicht mehr, nicht mehr zu widerlegen. Es ist ja offensichtlich, dass man ein Problem hat und jetzt werden wir sozusagen mit Abschiebungen reagieren. Oh ja. Vielleicht ist es etwas, worauf die Wähler dann doch nochmal vertrauen.
Also ganz so kurz ist dann das Gedächtnis der Wähler doch nicht. Also das haben sie schon noch in Erinnerung. Also erstens, wer hat die Grenzen geöffnet? Das wissen alle. Es war die CDU, die hat 2015 gesagt, wir schützen unsere Grenze nicht, alle dürfen rein. Und dann ist ja auch die Frage, wenn es darum geht, wie gehen wir mit der Kriminalität um, wie gehen wir mit Abschiebungen um, da stellen die Leute schon die Frage, ja, wer hat denn regiert die letzten Jahre? Ich hatte letztens einen Clip gesehen von einer Wahlkampfveranstaltung von der CDU jetzt aktuell, wo der Kretschmer unterwegs war. Da sind eben dann Leute, die fragen, ja, Herr Kretschmer, Sie versprechen jetzt sichere Grenzen kurz vor der Wahl und Abschiebungen. Warum haben Sie das die letzten Jahre nicht gemacht? Und das ist eine völlig berechtigte Frage. Also die Leute, die an der Macht sitzen und gestalten können, die haben eben nichts gemacht bis heute, unmittelbar vor der Wahl. Und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, jetzt geht's richtig los. Das durchschauen schon sehr viele Menschen.
Wie stehen Sie zu dem Begriff Remigration? Also was bedeutet das für Sie konkret und wie setzt man das in der Politik dann um?
Also wir werben ja sogar mit dem Begriff in Thüringen. Ne? Haben wir unser Sommersonne-Remigrationsplakat und das kommt bestens an. Ne? weil die Leute natürlich wissen, was damit gemeint ist. Ich brauche keinen in Thüringen erklären, außer vielleicht Bodo Ramelow, dass wir natürlich nicht vorhaben, den rumänischen Arzt oder den Postboten aus Ghana abzuschieben, ja, sondern uns geht es um den Drogendealer, uns geht es um den Vergewaltiger, uns geht es um den Räuber, ne, oder den Messerstecher. Und das ist so einfach und eingängig, dass das eben auch entsprechend verstanden wird. Und diese ganzen Horror-Deutungsversuche, ne, die auch von Korrektiv natürlich unterstützt worden sind, die verfangen halt beim Großteil der Bevölkerung nicht. Ne. Das gelingt vielleicht noch bei Menschen, die wirklich nur noch Tagesschau gucken und Tageszeitungen lesen. Das ist halt ein abgrenzbares, relativ kleiner Bereich der Bevölkerung, ne, wo sowas noch vielleicht eine Chance hat. Ne. Aber allen anderen muss ich es nicht erklären. Ne. Das ist völlig logisch, dass das ein Sammelbegriff ist, unter dem nach unserer Überzeugung eben fällt zum einen eine effektive Missbrauchskontrolle in Asylfragen, dann natürlich eine Abschiebungsoffensive, um das Vollzugsdefizit im Ausländerrecht zu beenden und die Absenkung von den sozialen Leistungsstandards für Asylbewerber, um eben Fehlanreize zu beseitigen. Und dieses Bündel an Maßnahmen kann man eben als Remigration schön umschreiben.
Wie sieht es denn mit der Zuwanderung aus? Also was glauben Sie, also zum Beispiel etwa von Fachkräften, also ich meine jetzt wirklichen Fachkräften, oder sollte es am besten keinerlei Zuwanderung geben? Was ist da Ihre Position?
Da muss man sich die Frage stellen, wer soll denn überhaupt zuwandern und wer kommt überhaupt nach Deutschland? Wir haben im Moment die Situation, dass jedes Jahr über 200.000 hochqualifizierte Deutsche ins Ausland gehen. Also die verlassen Deutschland, weil hier die Rahmenbedingungen für sie nicht mehr gut sind. Von uns selber ein bekanntes Pärchen, beide Ärzte sind vor kurzem nach Dänemark ausgewandert. Die ganze Familie, auch die Kinder mussten Dänisch lernen, das war nicht einfach. Und trotzdem sind die heute sehr zufrieden mit der Entscheidung. Also man muss sich erst mal klar machen, Deutschland ist für wirkliche Fachkräfte hochgradig unattraktiv. Ich hatte letztens eine Studie gesehen, dass von sogenannten Expats, also Leuten, die in andere Länder zum Arbeiten gehen, da gibt es jedes Jahr eine Befragung, wie attraktiv verschiedene Länder sind. Also auch untereinander, dass man weiß, wo sind die Bedingungen gut. Und da ist Deutschland inzwischen von 53 Wirtschaftsnationen auf Platz 50. Also keine Fachkraft kommt freiwillig nach Deutschland. Das muss man sich klar machen. Also wenn unsere Politiker davon reden, wir müssen hier Fachkräfte reinholen, weil wir haben ein Fachkräfteproblem. Nee, wir haben ein Attraktivitätsproblem als Wirtschaftsstandort. Die kommen nicht hierher.
Aber ist auch nicht einfach das Problem, dass die Fachkräfte, die man hier hat, also die Experten, auch zunehmend auswandern?
Ja, genau, hat er ja beschrieben. Ja. Ne?
Das ist dasselbe Phänomen. Also das, was unsere Leute, sage ich mal, dazu bringt, ins Ausland zu gehen, ist genau dasselbe, was ausländische Fachkräfte davon abhält, hierher zu kommen. Hohe Steuern, man verdient einfach als Fachkraft in einem anderen Land viel mehr von seinem Brutto, bleibt viel mehr übrig. Unsicherheit, also wie sicher bin ich in der Stadt, und wenn ausländische Botschaften vor bestimmten Gebieten in Deutschland, vor bestimmten Stadtteilen schon warnen.
Übrigens nicht Sachsen und Thüringen, sondern NRW.
Ich meine, das ist aber ein Signal auch für ausländische Fachkräfte zu sagen, ist das ein Umfeld, wo ich leben will. Und selbst die Schulbildung, nicht vergessen, am Ende haben die auch Kinder, die in die Schule gehen, die informieren sich vorher, wo sie hingehen. Und ein Land wie Sachsen, wo 1 Million Unterrichtsstunden ausfallen pro Jahr, die Spitze war jetzt eine Schule in Chemnitz, wo die Hälfte des Unterrichts ausfällt. Die Hälfte, 50% Unterricht fällt aus. Das wird wahrgenommen von Fachkräften, die sagen, nee, also ich will schon für meine Kinder eine ordentliche Schulbildung haben. Also dieselben Gründe, die dafür sorgen, dass Leute weggehen, sind die Gründe, warum Fachkräfte nicht zu uns kommen.
Genau. Und deswegen wird für Thüringen und Sachsen auch nur ein Transitland bleiben für qualifizierte Menschen. Ne? Also selbst wenn die hierher kommen, erstmal als erste Anlaufstelle, hier dann qualifiziert werden für den deutschen Arbeitsmarkt, die bleiben nicht hier. Ne? Die gehen dann weiter in Bereiche, wo, sag ich mal, das soziale Umfeld intakter ist, wo es sicher ist,
wo sie hohe
Leistung bekommen. Ja, genau. Ne? Ja.
Und sollte man eben in diesem Bereich dann Zuwanderung fördern? Also ich meine, wenn wir jetzt die Situation haben, dass man ohnehin zu wenig Fachkräfte erstmal hat, sollte man dann auch sozusagen das Land attraktiver machen für ausländische Fachkräfte?
Na, absolut. Also wir müssen es insgesamt attraktiv machen. Ja. Die Steuern müssen runter, wir müssen für Sicherheit sorgen, gute Schulbildung. Und das hat den Effekt, dass unsere Leute hier bleiben und nicht auswandern, und den Effekt, dass ausländische Fachkräfte sagen, ja, in Deutschland möchte ich arbeiten. Wir haben in Sachsen auch eine besondere Situation. Wir sind Grenzland zu Tschechien und Polen. Wir haben gerade in unseren mittelständischen und kleinen Betrieben in diesen Grenzregionen unheimlich viele Leute aus Tschechien und Polen, die hier arbeiten. Ne? Wo wir auch froh sind, dass die da sind, weil ansonsten wäre es da für manchen Betrieb schwer, überhaupt Mitarbeiter zu finden. Und insofern wir haben da gar nichts dagegen. Es ist gut so, dass die da sind. Hat natürlich auch wieder andere Gründe, warum das so funktioniert. Die pendeln dann, kriegen das deutsche Kindergeld noch mit oben drauf auf dem Lohn und so. Aber die sind da und die helfen unserer Wirtschaft zu funktionieren und dafür sind wir dankbar. Ändert aber nichts an dem großen Problem, dass wir insgesamt als Wirtschaftsstandort unattraktiv sind für wirkliche international verfügbare Fachkräfte.
Und der Unterschied zur etablierten Politik ist halt, dass wir eben nicht den Weg gehen und sagen, wie machen wir Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiv, sondern wir stellen die Frage, wie machen wir Deutschland insgesamt attraktiv, auch für die Bevölkerung hier vor allem. Ja. Denn die spielt ja für uns die erste Geige. Ne? Ich meine, wir sind unseren Wählern verpflichtend und nicht irgendwelchen Ausländern. Mhm. Ja. Und das ist aus meiner Sicht eben auch, noch aus deiner Sicht ja offensichtlich, der springende Punkt, dass man dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellt.
Arbeit muss sich lohnen. Also so einfach kann man das in Worte fassen. Und ich meine, das ist genau der Punkt, warum wir eben diese Probleme haben. Und gerade auch, wenn es darum geht, wie gewinne ich Fachkräfte oder wie mache ich vielleicht auch als Leuten, die nicht qualifiziert sind, Fachkräfte auf irgendeinem Niveau. Man kann den Weg der CDU gehen und sagen, wir winken erstmal ein paar Millionen rein und vielleicht ein paar 10.000 können wir vielleicht gebrauchen und der Rest muss dann eben mitgetragen werden. Ist der falsche Weg, sprengt unsere Sozialsysteme. Oder gucke ich erstmal, was habe ich denn an eigenem Personal da, was nicht genutzt ist, Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Wir haben, ich glaube, in Deutschland 150.000 Leute, Jugendarbeitslose, die man einfach an die Hand nehmen muss und qualifizieren muss. Und ich glaube, die Chance aus jemandem, der jetzt, warum auch immer, keinen Schulabschluss hat, seine Berufsausbildung nicht zu Ende gebracht hat und Deutsch spricht, den dann doch an die Hand zu nehmen und zu qualifizieren, ist wahrscheinlich deutlich einfacher als jemanden aus Afghanistan, aus einer ganz anderen Kultur, der nicht Deutsch spricht und nicht mal die Grundschule ordentlich gemacht hat. Also wenn ich schon Leute an die Hand nehme, dann fange ich da erst dann bei den Leuten an, die wir selber hier haben und das ist unheimlich viel. Ja. Und ne, also eigene Leute qualifizieren. Ich meine, das, was jetzt im Moment von der CDU hier in Massen ins Land reingelassen wird, sind das alles Unqualifizierte. Zum überwiegenden Teil sind das Unqualifizierte und das ist absoluter Wahnsinn. Dann lieber die eigenen Leute. Wir haben in Sachsen, ich habe es heute gerade gesehen, weil ich mich auf die IHK, auf die Besprechung vorbereite, 141.000 Arbeitslose und wir haben ungefähr 39.000 offene Stellen. Allein das zeigt, dass wir, wenn wir unser eigenes Potenzial einfach richtig betreuen würden und weiterqualifizieren würden, dass wir viele Fachkräfteprobleme aus eigener Kraft lösen könnten.
Das zeigt aber auch, wie katastrophal der Bildungsstandard in Deutschland mittlerweile ist. Ja. Ich meine, wenn wir mal überlegen, wo wir herkommen, die Bildungsnation schlechthin seit über 100 Jahren gewesen und wo wir jetzt stehen, da merkt man erstmal, was die etablierte Politik wirklich vernichtet hat hier auch. Ne? Denn man muss ja einfach sagen, das Maß der Bildung, das war ja das, wofür Deutschland auch ein Stück weit stand, die Qualifikation unserer Fachkräfte. Ja. Und das ist alles geopfert worden auf dem europäischen Altar, beziehungsweise auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen der Ideologie, die einem plötzlich wichtiger waren als Physik und Mathe. Ne?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Bisher hatte die AfD als einzige Oppositionspartei sozusagen diesen Nimbus, also einzige Oppositionspartei. Jetzt haben wir das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist jetzt dazugekommen. Und kann denn die AfD angesichts dieser neuen Partei noch alle Oppositionellen eigentlich ansprechen? Oder sollte sich die AfD auf eine Klientel ausrichten?
Wir versuchen ja prinzipiell nicht nur alle Oppositionellen anzusprechen, sondern prinzipiell alle Wähler. Also ich denke schon, dass wir für viele, die bisher auch CDU gewählt haben, die FDP gewählt haben, egal was, durchaus eine Alternative sind. Die müssen sich nur unser Parteiprogramm angucken. Also unser Hauptproblem ist ja, dass die Leute kennen uns aus dem Fernsehen, so wie wir negativ dargestellt werden. Unser Programm kennen die wenigsten. Also wir sind nicht nur ein Angebot für Oppositionelle, wir sind ein Angebot für alle Bürger. So, und Sarah Wagenknecht ist jetzt, sage ich mal, ein neues Angebot, wo man viele Fragezeichen dran machen kann. Also überhaupt dieser Personenkult, also die ganze Partei ist ja eigentlich nur ihre eine Person. Natürlich auch das Angebot an die CDU, mit euch zusammen regieren wir weiter. Also auch das ist mehr als fragwürdig. Aber insgesamt, die Partei ist für mich immer noch eine Wundertüte. Die Leute sind ziemlich unbekannt, die jetzt auch bei uns in Sachsen antreten. Und programmatisch auch sehr klein und schlank gehalten alles. Kaum richtige Knackpunkte dabei, an denen man sich reiben kann. Also da müssen wir erstmal abwarten, was da jetzt auch an Personal und Programmatik noch kommt. Also ich bin da einfach höflich zurückhaltend. Und wie gesagt, die Skepsis, inwieweit sie tatsächlich eine systemerhaltende Partei ist, die einfach genau dafür gegründet wurde, die ist natürlich immer noch da, wegen dieser frühzeitigen Angebote schon ans Establishment zu sagen, hier.
Könnte man sagen, dass sozusagen der Erfolg von BSW ja so ein bisschen auch eine gute Entwicklung für die AfD ist? Ich meine, das spricht ja dafür, dass es offensichtlich Brüche innerhalb der Linkspartei gibt, dass es nicht mehr so stark ist.
Das ist sicherlich ein positiver Aspekt, dass natürlich bei uns jetzt gerade in Thüringen merkt man das ja ganz stark. Ja, also die Linke von Bodo Ramelow liegt jetzt, glaube ich, schon unter 15% oder circa um 15%. Die waren vorher über 30%. Ne? Also das ist natürlich ein dramatischer Zusammenbruch. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass BSW genau dafür da ist. Ein Teil dieses linken Lagers, was verloren wäre, wenn man nichts anderes anbietet, weil sie entweder zu den Nichtwählern oder eben zur AfD wechseln würden, doch wieder fürs etablierte Lager zu gewinnen. Ne? Und das gelingt denen zum Teil. Ich meine, wir waren in Thüringen bei, ich glaube, 36-37% letztes Jahr in der Spitze. Ihr wart, glaube ich, sogar bei 38% oder so.
Ja, ja, das waren dann aber schon die etwas unseriöseren Umfragen.
Okay, gut. Aber wie auch immer, seit der Neugründung merkt man natürlich, da sind uns, sag ich mal, so 5-6% verloren gegangen. Dafür ist das Bündnis Sahra Wagenknecht nach meiner Überzeugung mitgegründet worden. Und wenn ich mir das Personal in Thüringen anschaue mit der Frau Wolf, ehemalige Bürgermeisterin aus Eisenach, klassische Ramelow-Linke, ja, mit der sogar selten geworben wird. Meistens wirbt man ja mit Sahra Wagenknecht, ja, weil die natürlich die positive Figur ist, weil sie die positiven Aussagen getroffen hat, für die Frau Wolf überhaupt nicht steht. Ja. Und deswegen sage ich, es ist ein Täuschungsversuch, ja, aber er ist leider teilweise erfolgreich. Wie erfolgreich er sein wird, das werden wir sehen.
Ja, vor allen Dingen bei solchen Themen wie Ukraine-Krieg, grundsätzlich Kriegseinsätze, Waffenlieferungen, da gibt es ja schon einige Überschneidungen. Und ich glaube, damit punktet er auch Sahra Wagenknecht immer so, oder hat zumindest immer sehr gepunktet, auch in irgendwelchen Diskussionsrunden, in politischen. Und mal grundsätzlich die Frage, in der Ukraine haben wir jetzt natürlich Krieg und im Nahen Osten braut sich auch was zusammen, beziehungsweise ist ja schon de facto Krieg. Und das sind auch Kriege und Kriegsschauplätze, die auch wirklich zu eskalieren drohen. Wie entscheidend ist denn die Frage, ja, Krieg oder Frieden für Sachsen und Thüringen?
Sehr entscheidend. Also wir plakatieren auch entsprechend. Ne? Und wir können uns ja auch da wieder schön kontrastmäßig absetzen vom etablierten Lager, selbst von den angeblich friedensverliebten Linken. Ne? Denn Bodo Ramelow war auch für die Lieferung von schweren Waffen. Da will er zwar heute nichts mehr von wissen, ja? Aber das war seine Position, mit der er reingegangen ist. Und sein Landesparteitag hat ihm dafür auch den Weg freigemacht. Mhm. Ja? Also da haben wir natürlich ein Stück weit auch ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest was die parlamentarische Opposition angeht. Das BSW, das auch versucht zu vermarkten, ist natürlich verständlich. Ja. Ich finde es jetzt auch nicht falsch, wenn andere politische Kräfte auch für einen Friedenskurs stehen. Und ich glaube sogar, dass das beim Bündnis Sahra Wagenknecht nicht aufrichtig gemeint ist. Jedenfalls dieser Aspekt. Ja. Bei Migration sehe ich es anders. Ja. Da glaube ich nicht daran, dass
gibt's die tatsächlich so ganz Reformen andere Aussagen haben. Ja, ja.
Aber beim Frieden bei der Friedensausrichtung glaube ich es ihnen. Ne? Und ja, das ist wichtig und das treibt ja auch die Diskussion voran in Deutschland. Allein jetzt die letzten Wochen werden auch sehr durch den ostdeutschen Diskurs geprägt. Hier in Gesamtdeutschland, würde ich sagen. Ne? Kretschmer beispielsweise klingt ja auch entsprechend, wird toleriert durch seine Partei. Mal sehen, wie lange noch. Aber
das ist ja offensichtlich. Also wie gesagt, wenn wir Friedensinitiativen, diplomatische Initiativen im Landtag anmahnen, stimmt er ja immer dagegen. Also das ist ja tatsächlich nur nach außen getragen, um hier die Wähler bei Laune zu halten. Auf der anderen Seite sehen wir ja, wenn es darum geht, Deutschland mit amerikanischen Langstreckenraketen aufzurüsten, ist er ja voll dafür. Also im Grunde genommen trägt er ja die Konfrontationspolitik mit. Aber Das Wesentliche ist, habe ich ja schon am Anfang gesagt, das Thema Krieg und Frieden ist ein riesengroßes Thema, auch im Landtagswahlkampf, weil das die Leute tatsächlich beunruhigt, diese Entwicklung, weil die einfach Angst haben, dass sie irgendwann selber in einem Krieg stehen, ohne es jemals mitbestimmen zu können.
Ja, und ich meine, es ist verständlich, ne? Jemand, der sich Gedanken macht, der weiß, in den 90er Jahren, wahrscheinlich auch den 2000er Jahren, da war wahrscheinlich keine einzige deutsche Stadt in den Zielrechnern russischer Kernwaffensysteme. Ja, das hat sich mit Sicherheit in den letzten 2 Jahren geändert. Ja, und das ist natürlich nicht im Interesse unseres Landes, dass eine Politik gemacht wird, die genau zu sowas führt. Ja, insofern ist es auch völlig berechtigt, sowas im Landtagswahlkampf beispielsweise anzusprechen.
Eigentlich müsste es oder könnte es doch eine große Friedensbewegung geben. Was meinen Sie, sollte es eine geben, beziehungsweise warum gibt es sie nicht? Ist das überhaupt möglich?
Also teilweise gibt es sie.
Es gibt ja wohl genug Leute, die wirklich dagegen sind. Also sei es jetzt links oder rechts, wie auch immer man das nennen mag. Also Leute, die für den Frieden sind. Aber sie kommt ja nicht zustande.
Also ich habe schon ein Stück weit den Blick, dass das daran liegt, dass wir in so einer Übergangsphase sind, wo das Thema Frieden und friedliche Außenpolitik als Thema des linken politischen Spektrums gerade ins rechte politische Spektrum wandert. Und das ist natürlich für viele nicht ganz einfach, diesen Weg da so einfach mitzugehen. Also die Friedensbewegung in den 80er Jahren, 70er Jahren, das waren die Grünen vor allen Dingen ganz vorn und das war auch die SPD. Also es war wirklich das linke Lager, was für diese friedliche Außenpolitik stand. Und die Grünen haben sich ja völlig verabschiedet. Also die haben ja eigentlich schon mit Joschka Fischer damals mit dem Jugoslawienkrieg im Prinzip gezeigt, dass sie durchaus Kriegspartei sind. Jetzt ist es ja ganz extrem geworden
ja
mit Russland.
Das war ja noch 99, wenn ich anmerken darf.
Genau.
Das war 1999. Nee,
aber ich glaube, das ist dieser Übergang. Also natürlich fällt das diesen Menschen, die auch damals diese große westdeutsche Friedensbewegung getragen haben, schwer jetzt sich auch einzugestehen, dass die Parteien, die sie immer gewählt haben, dass die jetzt diejenigen sind, die Krieg wollen und dass von der rechten patriotischen Seite im Prinzip jetzt die Friedenstaben gehalten werden. Da tun sich viele schwer und das ist nicht automatisch dann, dass die dann alle, sag ich mal, nach rechts schwenken oder so. Das ist, glaube ich, schon eine Bremse, die es schwer macht, das zusammenzuführen. Und wir bemühen uns ja drum sozusagen, und wir sind da selber bei vielen Friedensdemonstrationen dabei, dass man das tatsächlich von den Parteien löst, dass man dieses Thema von den Parteien löst, dass man einfach diese Schlagkraft der Friedensbewegung auch wiederherstellt. Wir sind dann bei solchen Demonstrationen, wie wir so im Bautzen haben, sind wir eben weitgehend ohne Parteisymbolik dabei, aber wir sind dabei und wir befeuern das auch mit, weil wir natürlich wollen, dass das eben auch wieder eine Massenbewegung wird, damit eben jemand Einhalt gebieten kann, damit die Parteien Angst kriegen, dass sie tatsächlich nicht mehr gewählt werden, wenn sie auf kriegerische Außenpolitik setzen. Aber wie gesagt, das linke Lager davon zu überzeugen, dass wir die Guten sind, das dauert noch ein bisschen.
Deswegen glaube ich aber, ist es auch ganz gut, dass die Friedensbewegung sich momentan vor allem außerhalb der Parteien organisiert. Also die Querdenker spielen ja dabei auch eine wichtige Rolle. Das hat ja so ein Stück weit auch vielleicht einen Themenwechsel gegeben. Jetzt zum Schluss spielte der Frieden oder die Kriegsgefahr eine deutlich größere Rolle bei diesen freien Demonstrationen, die auch montags stattfinden. Und das ist durchaus eine gute Entwicklung, würde ich sagen. Ne?
Also Sie hätten grundsätzlich kein Problem damit, an Demonstrationen teilzunehmen, wo sehr viele Anhänger vom Bündnis Sahra Wagenknecht dabei sind?
Nee, ach, wenn es um den Frieden geht, das ist schon der Punkt. Also wenn es um den Frieden geht, da muss man schon zusammenhalten. Da muss man eben auch über Dinge, die ihn vielleicht trennen, hinwegsehen, weil die Menschen verstehen schon, dass das sehr ernst ist. Ne? Ich meine, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ne? Also die Probleme, die wir haben, die werden in dem Moment winzig, wenn hier die ersten Raketen fliegen. Und das wollen die Leute nicht. Und ich glaube, dort muss man einfach auch diese große Klammer schlagen, dass man sagt, nee, in der Frage gehören wir tatsächlich alle zusammen.
Ja, und die Dominanz von Sahra Wagenknecht sehe ich in dem Zusammenhang auch nicht. Also gerade was jetzt die freien Demonstrationsbewegungen der Querdenker angeht, ja. Da hat sie sicherlich ihren Respekt, aber genauso haben da auch AfDler den Respekt der Leute. Ja. Und es ist jetzt auch kein, ich würde auch nicht sagen, dass es ein Thema ist oder ein Podium ist, wo man jetzt auf Profilsuche ist. Ja. Da geht man aus Überzeugung hin.
Mhm. Ja. Bleiben wir beim Thema Friedenspolitik nochmal ganz kurz. Bedeutet Friedenspolitik auch nicht ja an einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zu arbeiten. Also zugespitzt gefragt, ist denn jetzt so eine Vision von eines gemeinsamen Hauses Europa von Lissabon bis Vladivostok noch überhaupt realistisch?
Nein, völlig ausgeschlossen. Also daran scheitert ja auch seit Jahren die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Wenn man schaut, was hat die denn jemals Positives bewirkt? Konnte die den Libyen-Krieg verhindern? Konnte die im Nahen Osten irgendwelche Kriege verhindern? Konnte die den Jugoslawien-Krieg verhindern? Nichts hat sie auf die Reihe gekriegt. Na? Und das ist auch ganz logisch, weil wir innerhalb der Europäischen Union einfach mal große Player haben, wie beispielsweise die Franzosen, die ihre ganz eigenen Außen- und Sicherheitsinteressen definieren und da auch niemals Deutsche mitreden lassen würden. Ja? Also es gibt da eine so große Diversifizierung, was die Interessen angeht, dass man sich vielleicht darauf verständigen kann, dass man in Europa keinen Krieg haben möchte. Aber schon was Bündnisfragen angeht, auch was die Frage internationaler Zusammenarbeit angeht, bindet man Russland zukünftig ein oder lässt man es lieber bleiben? Schon da wird man auf europäischer Ebene keine Gemeinsamkeit hinkriegen. Weil wenn ich die Visegrad-Staaten frage, also Polen und Tschechien und so, die werden das nicht wollen. Ja, wir als Deutsche, als Ostdeutsche zumindest, wir wollen das auf jeden Fall, ne? Weil wir sagen, Stabilität kann es halt nur mit Russland geben, ne? und Prosperität. Das ist, da muss man auch den Willen zum kleinsten gemeinsamen Nenner haben und nicht irgendwelche großen ideologischen Brötchen backen, die man nie aus dem Ofen rausholen wird.
Also wünschenswert wäre für mich tatsächlich, dass die europäischen Staaten sich auf ein eigenes Verteidigungsbündnis ohne Beteiligung der USA einigen. Also dass die NATO in ihrer jetzigen Form ist erstmal ein aggressives Bündnis, was auch außerhalb des Bündnisgebietes Kriege führt. Das ist schon ein völlig falscher Ansatz. Und das Zweite ist eben die Politik der NATO. Dort fließen US-Interessen ein und die sind eben oftmals nicht deckungsgleich mit unseren europäischen oder deutschen Interessen. Das heißt, insofern, wenn es darum geht, ein Verteidigungsbündnis zu gründen für die europäischen Staaten, halte ich das für einen guten Ansatz. Der kam ja auch ab und zu mal zur Diskussion, auch aus Frankreich heraus, dass man sagt, wir wollen ein europäisches Verteidigungsbündnis haben. Ich glaube, das ist auch leistbar, dass die europäischen Staaten sagen, wir machen ein gemeinsames Verteidigungsbündnis. Aber dazu gehört eben die Emanzipation von den USA und eben auch die Beschränkung auf die Verteidigung. Also, dass wir keine Kriege in der ganzen Welt führen, weil wir der Meinung sind, europäische Werte werden in Afghanistan verteidigt oder so.
Ich hab auch ehrlich gesagt keine Lust, dass Bundeswehrsoldaten in Mali die neokolonialistischen Interessen der Franzosen verteidigen. Haben wir auch kein Interesse dran.
Wir haben sie auch abgelehnt im Bundestag. Ja. Nee, ich meine das, aber das ist genau das, wo sind für mich die beiden Punkte. Das eine, US-Interessen sind nicht zwingend europäische Interessen, oftmals sogar konträr. Gerade wirtschaftspolitisch, die USA versuchen gerade unsere Unternehmen abzuwerben mit niedrigen Steuern und niedrigen Energiepreisen. Also die werben ja sogar aggressiv, kommt zu uns. Ne? Also das ist überhaupt nicht in unserem Interesse. Und das Zweite ist eben Verteidigung. Also es muss um die Verteidigung gehen des eigenen Territoriums und nicht um die Einmischung in andere Länder, die gar nicht im Bündnis sind.
Gehen wir noch mal kurz darauf ein, Thema Bundeswehr. Die AfD hat ja eigentlich immer ihr positives Verhältnis zur Bundeswehr gehabt und Teile der Partei haben ja auch im Bundestag der sogenannten Zeitenwende und diesem Sondervermögen zugestimmt. Also für die Aufrüstung. Also ich nenne es jetzt mal Aufrüstung. Was sagen Sie dazu? Also wie erklären Sie sich das jetzt?
Also wir wollen eine Bundeswehr haben, die aus sich heraus in der Lage ist, unser Land zu verteidigen. Das haben ja andere Länder auch. Die Schweiz hat eine eigene schlagkräftige Armee, die für die Landesverteidigung da ist. Die Bundeswehr kann das im Moment überhaupt nicht leisten. Also wir brauchen um die Bundeswehr zur Landesverteidigung, sage ich mal, zu ertüchtigen, müssen wir investieren. Und da stehen wir auch als AfD dazu. Wir wollen in der Lage sein, aus uns heraus uns zu verteidigen. Ich möchte keine amerikanischen Raketen haben, wo der Amerikaner am Knopf sitzt und sagt, ich drücke jetzt, ob es euch gefällt oder nicht. Ich möchte schon, dass wir selber in der Lage sind, uns zu verteidigen. Und das Zweite ist natürlich, was wird mit dem Geld gemacht. Wenn das Geld am Ende dazu dient, dass wir amerikanische Waffen kaufen, um sie in die Ukraine zu schaffen, zu Lasten unserer Steuerzahler, dann ist es natürlich völlig falsch. Also es ist natürlich der völlig falsche Weg, mit diesem Geld, was eigentlich dazu da ist, unsere Bundeswehr zu ertüchtigen, umzugehen. Und im Moment läuft's halt so. Ne? Die ganzen Waffen, die die Bundeswehr hat, die werden in die Ukraine geschafft. Die Ukraine bezahlt mit dem Geld, was sie vorher von uns als Haushaltsbudgethilfe bekommen hat. Also wir bluten da im Prinzip verteidigungspolitisch und finanziell aus, ohne überhaupt was davon zu haben. Also ja zur Bundeswehr, überhaupt keine Frage, aber natürlich immer mit der Intention, das Geld und die Waffen, die bleiben hier, die dienen der Landesverteidigung und die werden nicht im Ausland eingesetzt.
Also ja zur Verteidigungsfähigkeit Absolut. Der Bundeswehr.
Ja, wobei da ist ja auch innerhalb der AfD noch vieles im Fluss, das muss man ja auch sagen. Die Diskussion um die Wehrpflicht, sie steht zwar im Programm, wird aber gerade hier im Osten auch vielfach kritisch gesehen. Ich bin übrigens auch so einer von denen, die die Wehrpflicht beispielsweise sehr kritisch sehen. Ich finde sie überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja.
Da sind wir beieinander.
Ja, also. Ne? Und diese ganze auch gesamtgesellschaftliche Diskussion, wo da die Schwerpunkte gesetzt werden, sind aus meiner Sicht verteidigungspolitisch völlig fehlgeleitet. Ja, also ich brauche nicht über im Zeitalter beginnender KI im Krieg über die Wehrpflicht diskutieren. Da sammle ich Kanonenfutter an, aber doch nicht wirklich Leute, die in der Lage sind, Krieg zu führen. Ja, und das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein hier in Deutschland. Wir müssen schauen, wie wir die Verteidigungsfähigkeit organisieren, wie wir das Ganze auch zu volkswirtschaftlichen Kosten hinbekommen, die vertretbar sind, auch angesichts der sonstigen Belastungen bei uns im Land. Und da müssen wir vor allem auch die Ziele, die außenpolitischen und verteidigungspolitischen Ziele mal neu justieren. Aber da sind einige sehr, sehr klare Entscheidungen zu fällen. Da traut sich die Politik momentan noch nicht ran. Mit Ausnahme der AfD vielleicht.
Also mit der Wehrpflicht sind wir uns einig. Also da bin ich natürlich bei dir. Also ich sehe das halt auch für unzeitgemäß. Also wir sind eine freie Gesellschaft. Man sollte eigentlich niemanden zum Waffendienst zwingen, der es nicht will. Also das sehe ich ganz genauso. Und ich sag mal so, dass das so anders geht, haben wir uns ja damals in den Befreiungskriegen gegen Napoleon unsere freiwilligen Korps gezeigt. Die haben eine riesengroße Rolle gespielt. Das waren Menschen, die haben gesagt, ich kämpfe für mein Land, ich sterbe für mein Land. Das ist es mir wert. Also es ging ja auch ohne Wehrpflicht. Ne? Und trotzdem waren sie da. Also ich glaube, das ist schon so eine Sache, die muss man in einer freien Gesellschaft den Menschen schon selber überlassen, ob sie an der Waffe dienen wollen oder nicht. Und dann würde ich eher sagen, lieber sage ich mal, ein Dienstpflichtjahr, dass man einfach einmal im Jahr an der Gesellschaft geben muss, wo man aber frei entscheiden kann, mache ich das als Wehrdienst und bleib dann vielleicht dabei oder mache ich es vielleicht auch in der Altenpflege, mache ich es in der Kindererziehung, so wie wir das damals mit dem Zivildienst hatten. Das ist eigentlich ein guter Ansatz. Und wenn das und wenn die Auswahl, sage ich mal, frei ist, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Also, dass man einfach sagt als junger Mensch ein Jahr, viele machen es ja ohnehin freiwillig heute, aber dass man es eben sagt, ihr macht es alle. Ne? Ihr macht es alle ein Jahr so nach der Schule oder nach dem Studium.
Darf natürlich auch nicht zu Lohndrückerei führen, ne? Also gerade im Pflegebereich. Sowas darf dann auch nicht passieren.
Das ist eine Ergänzung. Und wie gesagt, wir sehen ja, was wir für Riesenprobleme gerade im Bereich der Altenpflege haben. Also das würde nicht ansatzweise hinkommen mit dem, was wir personell haben und was wir finanziell haben. Und die Abschaffung des Zivildienstes ist gerade für diese Einrichtung damals ein ziemlich brutaler Einschnitt gewesen. Das war so auch so ein Sprung, wo es teuer geworden ist und wo die Qualität eben auch nachgelassen hat. Und wie gesagt, ich würde das am ehesten noch begrüßen, wenn man in die Richtung geht, die Diskussion auch ein bisschen, dass man sagt, man macht ein Dienstpflichtjahr und die jungen Leute haben die Möglichkeit, sich für irgendeine Institution zu entscheiden. Es kann auch die Armee sein, aber es muss es nicht sein. Und bitte auch Männer und Frauen.
Ja, kommen wir so langsam zum Schluss. Ja, Herr Obern, Herr Müller, haben Sie vielleicht noch ein paar abschließende Worte an die Wähler jetzt für Sachsen und Thüringen? Herr Müller, wollen Sie anfangen?
Ja, also ich hatte es, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt. Ich bin überzeugt, dass dieses Land dringend geändert werden muss, wenn die Gesellschaft langfristig eine Chance haben soll, in sich geschlossen und friedlich weiter zu existieren, sich weiterzuentwickeln. Und diese Veränderungen, die erforderlich sind, diese Veränderungsbereitschaft, die sehe ich nicht in Berlin, die sehe ich nicht im Bund, die sehe ich vor allem hier im Osten. Deswegen sind diese Ostwahlen eine einzigartige Chance. Und da sollte man gut drüber nachdenken, ob man sich dran nicht beteiligen möchte. Das ist also meine Adresse an die Nichtwähler, ja. Und wenn man sich beteiligen möchte, ob man nicht vielleicht mal wirklich etwas Neuem eine Chance geben möchte. Und da werbe ich ausdrücklich drum, dass man hier der AfD eine Chance gibt. Wir stehen tatsächlich für was originär Neues. Wir haben in vielen Punkten einzigartige Positionen. Prüfen Sie diese Position. Schauen Sie nicht auf das, was im Fernsehen oder im Radio als Zerrbild dargestellt wird, sondern schauen Sie sich unser Programm an. Da steht wirklich drin, was wir wollen. Und dann treffen Sie bitte Ihre Entscheidung.
Herr Urban?
So ein schönes Schlusswort. Ja. Also ja, wir brauchen die Veränderung. Ich appelliere auch an alle sächsischen Wähler, auch an die Thüringer Wähler jetzt. Schauen Sie sich an, wie sich das Land entwickelt hat in den letzten 10, 15 Jahren. Überlegen Sie sich, wer an der Regierung war. Und dann denken Sie an den guten alten Einstein. Es ist eine Form von Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also wenn Sie eine Veränderung haben wollen, dann müssen Sie auch mal aufhören, die Altparteien zu wählen.
Ja, herzlichen Dank. Ja, das war unsere Gesprächsrunde in der Sendung Wahlbeben Ost. Liebe Zuschauer, danke schön fürs Einschalten. Bei meinen Gästen bedanke ich mich für die Gesprächsrunde.
Auf Wiedersehen. Dankeschön.
Tschüss.